Mein Name ist Pod, Dream Team Pod. Vorname, Episode 48. Kicker, Kämpfer, Legenden. Juden im deutschen Fußball. Das ist der Titel einer Sonderausstellung, die am 15. April 2010 im Museum Schloss Groß-Laupheim eröffnet wird.
Im Folgenden hören wir den Eröffnungsvortrag des Hausherrn und Museumsleiters Dr. Michael Nemetz sowie im Anschluss den Vortrag des Hauptredners, Diakon Klaus Schulz von der Evangelischen Versöhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte Dachau. Umrahmt werden die Beiträge von dem Stück Please Don't Stop the Music, gesungen von Amelie Jane Diber und von Joe Fessele am Klavier begleitet.
Für den Fußball Pionierarbeit geleistet. Jüdische Fußballer, Trainer, Journalisten und Funktionäre sind es, die den Fußball in Deutschland populär machen. Der Visionär. Walter Bensemann, 1873 bis 1834, der den Fußball in Deutschland etabliert. Um 1900 organisiert er die ersten internationalen Fußballspiele und wirkt bei der Gründung des Deutschen Fußballbundes DFB mit. 1920 ruft er die Fußballzeitschrift Der Kicker ins Leben, ist Inhaber, Herausgeber und Chefredakteur zugleich. Zitat: Der Sport ist eine Religion, ist vielleicht das einzig wahre Verbindungsmittel der Völker und Klassen. Zitat Ende. Diese Botschaft Bensemanns ist heute aktueller denn je. Fußballbegegnungen sind internationale Medienereignisse, die Mannschaften sind kosmopolitisch aufgestellt und adaptieren unterschiedliche Spielsysteme. Legendär sind die beiden jüdischen Fußballer Gottfried Fuchs, 1889 bis 1972, und Julius Hirsch, 1892 bis 1943, ermordet in Auschwitz. Beide gehören von 1911 bis 1913 zu den bedeutendsten Spielern der deutschen Fußballnationalmannschaft. Das Länderspiel gegen Holland in Zwolle 1912, Endstand 5:5, gilt als das Beste vor dem Ersten Weltkrieg. Daran haben beide den entscheidenden Anteil. Hirsch schießt 4 Tore und Fuchs 1. Gottfried Fuchs erreicht bei den Olympischen Spielen in Stockholm 1912 einen bis heute ungeschlagenen nationalen Rekord. Er schießt bei einem 16:0-Sieg gegen Russland 10 Tore. Seit 1913 ist Kurt Landauer, 1884 bis 1961, Präsident des FC Bayern München. Er sorgt dafür, dass seine Mannschaft international wird, organisiert zahlreiche Spiele gegen ausländische Vereine. 1930 stellt Landauer einen der erfolgreichsten und damals auch einen der bestbezahlten Trainer Europas ein, Richard Dombey, eigentlich Richard Kohn, 1888 bis 1963. Dieser revolutioniert die Trainingsmethoden, ist für seine Spieler Manager, Physiotherapeut und Masseur zugleich. Landauers und Dombys Strategie geht auf. Der FC Bayern München schlägt Eintracht Frankfurt und wird deutscher Meister des Jahres 1932. Es sollte der letzte Erfolg von Juden im deutschen Fußball sein. Walter Bensemann stirbt 1934 mittellos in der Schweiz. Gottfried Fuchs kann mit seiner Familie 1940 nach Kanada emigrieren. Julius Hirsch wird 1943 von Karlsruhe nach Auschwitz verschleppt und ermordet. Kurt Landauer gelingt 1939 die Ausreise nach Genf. 1947 kehrt er nach München zurück und wird abermals zum Präsidenten von FC Bayern München gewählt. Richard Dombey ist seit 1935 Trainer beim holländischen Verein Feyenoord Rotterdam. Es gelingt ihm, in Holland den Nazi-Terror zu überleben. Auch die Karrieren anderer jüdischer Fußballer in Deutschland werden 1933 abrupt beendet. Der Ausschluss von Juden aus allen Bereichen der Gesellschaft, auch aus den Fußballvereinen, ist erklärtes Ziel der neuen Regierung unter Adolf Hitler. Ohne nennenswerten Protest ihrer Sportkameraden müssen überall in Deutschland Juden ihre Vereine verlassen. Besonders der Berliner Fußballverein Tennis Borussia, TB, hat unter dem Verlust zu leiden. Er verliert ungefähr ein Drittel seiner Vereinsmitglieder. Zeitweilig dürfen Juden noch in jüdischen Vereinen spielen. Überall in Deutschland werden über 100 Vereine mit ca. 60.000 Mitgliedern gegründet. Am 10. November 1938 werden dann alle Sportaktivitäten für Juden verboten. Im März 1947 finden sich in Berlin einige Überlebende zusammen und gründen die jüdische Sportgemeinschaft HAKOA. Unter ihnen der später berühmte Quizmaster Hans Rosenthal, der die Zeit der Verfolgung im Versteck in Berlin überlebt hat. Doch nur wenige Juden wollen in Berlin bleiben und HAKOA wird aufgegeben. Ab den 1960er Jahren kann mit den Maccabi-Vereinen wieder an die jüdische Sporttradition angeknüpft werden. Der Text stammt aus der Broschüre, die die Laupheimer Ausstellung Kickerkämpfer, Legenden, Juden im deutschen Fußball begleitet.
Zunächst beweist auch unsere Ausstellung deutlich den Ritualcharakter des Fußballsports. Ein Verein wird verehrt, ein Spieler wird angebetet, die Zuschauer pilgern ins Stadion, es gibt Strafen, Bußen und dementsprechend Sünder, Devotionalien werden gesammelt und zu feierlichen Gelegenheiten ausgestellt und vieles mehr. Besonders aber verbindet die beiden Phänomene Fußball und Religion das Gemeinsame, das Kollektive. Das, was dem Einzelnen das Gefühl der Zugehörigkeit gibt, macht den Sport für Gesellschaften, die integrieren wollen, so wichtig. Spitzt man diese Betrachtungsweise ordentlich zu, dann haben die säkularen Gesellschaften des 19. und 20. Jahrhunderts mit der Sportbewegung versucht, das konfliktreiche Miteinander und Gegeneinander aus Religion und Politik auf Vereinsebene zu transformieren. Neu ist vor allem aber das spielerisch Geregelte. das dem Kollektiven seine potenzielle Gewalt nehmen soll. Ein kleines Beispiel zur Entwicklung des Kollektiven. Jeder Verein hat sich früher oder später ein Vereinswappen gegeben. Viele finden sie auch in dieser Ausstellung. Den Anfang hatten bald 1000 Jahre früher die Ritter der Kreuzzüge gemacht. Als Erkennungszeichen trug man ein Banner, einen Wimpel oder ähnliches für seine Gruppe empor. Um der Abwertung und Verurteilung einer Person öffentlich Ausdruck zu verleihen, stellte man dem Sünder einen sogenannten Scheldbrief aus. Auf diesem war seine Untat vermerkt und sein Wappen, aus Familie oder Beruf, stand auf dem Kopf. Wenn Sie heute aufmerksam die Fanblocks in einem Stadion betrachten, werden Sie diese Zeichensprache wiederfinden. Zur Abwertung eines Gegners hängt dann dessen Vereinswappen, Wimpel, Fahne oder Schal ebenfalls auf dem Kopf. Das Thema Fußball ins Museum zu holen, lässt sich also mit einer erstaunlich langen Geschichte begründen. Dafür bieten wir Ihnen drei Zugänge zum Thema. WM-Plakaten aller Weltmeisterschaften seit 1930, einen vornehmlich ästhetischen, der durch einige Erkenntnisse zur Entwicklung der Formen und Techniken des Kunst- und Werbedruckes ermöglicht. Die zweite Ebene der Ausstellung ist für mich die verblüffendste. Die Zeugnisse der Sammel- und Dokumentationsleidenschaft von Vereinen und Privatleuten. Diese Exponate erzählen zahllose Geschichten aus Welt- und Europameisterschaften, von der Kreisklasse bis zur Bundesliga, vom Fußballverein Judenberg über den FV Olympia und SV Burgrieden bis zum SSV Ulm, vom Tischfeuerzeug aus Amsterdam über den Suppenlöffel Franz Beckenbauers zum Stadionschild aus Mönchengladbach. Die dritte Ebene der Ausstellung zeigt zunächst, wie Integration besonders gut funktioniert und wie sie dann zerbricht, wenn der Sport das Spielerische verlässt. Die Juden im deutschen Fußball haben auch diesen Kulturbereich in seinen Gründerjahren herausragend geprägt.
Natürlich gefragt, wie kommt Leipheim dazu, so eine Ausstellung zu zeigen? Dazu, beim ersten Mal war es ja richtig, wie kommt man dazu, hier so eine Ausstellung zu zeigen? Und spätestens, als wir vorhin durch die Ausstellung gegangen sind, durch die Dauerausstellung, ist mir natürlich klar geworden, welche Geschichte dieser Ort hat, welche Geschichte dieser Ort hier Christen und Juden hat. Und ich bin schon wirklich erstaunt und fasziniert, dass man in so einer relativ kleinen Stadt, dass ich mir niemand zu nahe treten, dass man hier so ein Art Heimatmuseum mit so einem Schwerpunkt einer Ausstellung hier zeigt und auch Menschen sich auch dafür interessieren. Es sind wohl hauptsächlich Gruppen, aber ich denke, es ist auch ein wichtiges Zeichen, das nach außen wirkt. Und so finde ich es natürlich auch gut, diese Ausstellung hier zu zeigen, dass sie hier gezeigt wird, die ja in Berlin im Judaikum entstanden ist zur Weltmeisterschaft 2006 und dort auch kurz danach eröffnet wurde. Hätten Sie mich davor einmal gefragt, was hat Fußball mit Konzentrationslagern, mit dem Konzentrationslager Dachau zu tun oder vor allem mit der Zeit des Nationalsozialismus? Ich hätte zumindest etwas überlegen müssen. Ich hätte nicht spontan antworten können. Heute fällt mir das viel leichter. Denn am Fußball wird mehr als exemplarisch deutlich, wie Menschen aufgrund ihrer Herkunft und ihrer politischen Einstellungen durch den Nationalsozialismus verfolgt wurden und was Ausgrenzung und Rassismus vor allem für den Einzelnen ganz persönlich damals bedeutet hat und ich denke, es immer noch heute auch bedeutet, wenn Menschen das erfahren müssen. Und vielleicht mutet es für Sie völlig paradox an, dass auch in den Konzentrationslagern und auch im KZ Dachau es ein Ort war, wo Fußball stattgefunden hat. Im Archiv der KZ-Gedenkstätte Dachau befindet sich ein Dokument, in dem Ferdinand Hackl, er war Häftling des Konzentrationslagers Dachau, berichtet, dass er nach der Niederlage in Stalingrad, dass es da eine Aktion gab, um die Kriegsproduktion wieder anzukurbeln. Und zwar, er schreibt in einem Bericht, um die Arbeitsmoral zu heben, gab es einige Begünstigungen, wie zum Beispiel das Fußballspiel auf dem Appellplatz, wo Häftlinge täglich schikaniert und sehr oft auch zu Tode gequält wurden, durfte jetzt an freien Sonntagen Fußball gespielt werden. Die Mannschaften waren nach Nationen oder Arbeitskommandos zusammengestellt. So konnten die Gefangenen zumindest in dieser Zeit den fürchterlichen Alltag verdrängen. Und Ferdinand Hackl schreibt dann weiter, diese Spiele halfen den Spielenden, aber auch den zuschauenden Häftlingen, ihr Leid und den Hunger zumindest für die Zeit des Fußballspiels ein wenig zu vergessen. Selbst der üble Geruch aus dem nahegelegenen Krematorium wurde, wenn es nicht so arg war, während des Fußballspiels weniger beachtet. Vergnügt hätten selbst die barbarischen Kommandanten und die sadistischen SS-Leute dem Spiel auf dem harten Boden des Appellplatzes zugesehen. Beinahe, berichtet er weiter, hätten zumindest die Fußballer das Konzentrationslager zeitweise verlassen dürfen. Er schreibt, eines Tages kam der SS-Schutzhaftlagerführer von Redwitz auf die kuriose Idee, mit zwei guten Häftlingsmannschaften in Deutschland auf Tournee zu gehen und Schaufußballspiele zu veranstalten. Auch Hackl wurde am 2. September 1943 schriftlich einberufen. Diesen Zettel gibt es übrigens noch. Auf dem Zettel stand, der Spielausschuss der Sportgemeinschaft KLD, also Konzentrationslager Dachau, hat beschlossen, sie für das Auswahlspiel im Stadion Dachau aufzustellen. Hackl bemerkte später einmal bei einem Besuch in der Gedenkstätte, dass es das einzige Mal war in seiner Zeit im Konzentrationslager, dass er mit Sie und nicht mit Du angesprochen wurde. Von Redwitz' Ansinnen wurde dann allerdings von dem Reichssportführer Breitmeier abgelehnt. Allerdings kam es später dann zu weiteren Fußballspielen im Konzentrationslager und ich habe Ihnen auch einen Pokal mitgebracht. Habe ich mir heute extra ausgeliehen aus der Gedenkstätte. Das ist ein Pokal, der angefertigt wurde von Häftlingen. Und es steht drauf, 1944, dem ersten Sieger im Fußball Dachau. Der wurde den Häftlingen einer Gruppe aus Luxemburger Häftlingen, die haben ihn gewonnen, überreicht. Und wer sich ein bisschen mit der Geschichte des Lagers beschäftigt, weiß, dass 1944 die wirklich schlimme Zeit begann. Aber sonntags immer wieder mal Fußball gespielt wurde und die Häftlinge selbstständig für sich einen Pokal angefertigt haben. Und was ich immer noch faszinierender finde, er ist erhalten geblieben und sie haben, obwohl sie eigentlich nichts hatten nach der Befreiung, diesen Pokal mit nach Hause genommen, nach Luxemburg und viele Jahre später dann eine Gedenkstätte wieder zur Verfügung gestellt. Also Sie sehen, Fußball macht Dinge möglich, die eigentlich letztlich unglaublich sind.
In seiner Heimatstadt Karlsruhe war die sogenannte Engländerwiese der Treffpunkt aller fußballbegeisterten Jungen. Sie gilt als die Geburtsstätte des süddeutschen Fußballs. Mit 10 Jahren trat Julius Hirsch dem Karlsruher Fußballverein bei. Damals war das einer der erfolgreichsten Vereine Deutschlands. Bereits mit 18 Jahren war er Stammspieler in der ersten Mannschaft und wurde 1910 mit dem KFV Deutscher Meister. Julius Hirsch bildete zusammen mit Fritz Förderer und Gottfried Fuchs das berühmte Innensturmtrio, das vor dem Ersten Weltkrieg zu den besten Angriffsformationen in Deutschland zählte. Mit gerade einmal 19 Jahren wurde er 1911 zum ersten Mal in die deutsche Nationalmannschaft berufen. Im Länderspiel gegen Holland am 24. März 1912 erzielte Julius Hirsch 4 Tore. Das Spiel endete 5:5 unentschieden und gilt als eines der besten Länderspiele vor dem Ersten Weltkrieg. Sein größter internationaler Erfolg, die Teilnahme an den Olympischen Spielen 1912 in Stockholm. Hirsch kam zweimal zum Einsatz. 1913 wechselte er zur Spielvereinigung Fürth und wurde 1914 mit seiner neuen Mannschaft erneut deutscher Meister. Er gehörte zu den bekanntesten Stürmern seiner Zeit. Vor allem seine gebückte Angriffsweise und seine Bombenschüsse waren berühmt. Deshalb riefen seine Fans immer, wenn der Hirsch die Hose verliert, dann gibt's ein Tor. Im Ersten Weltkrieg diente Hirsch 4 Jahre lang als Frontsoldat und verlor seine besten Fußballjahre. Für seine Verdienste als Soldat erhielt er das Eiserne Kreuz 2. Klasse. 1923 beendete Julius Hirsch mit 31 Jahren seine aktive Karriere dort, wo sie begann, beim Karlsruher Fußballverein. Seinem Club blieb er als Mitglied im Spielausschuss und Trainer der Jugendmannschaft erhalten. Nach der Machtergreifung von Adolf Hitler begann für Julius Hirsch, wie für Millionen anderer Opfer des Nationalsozialismus, ein schrecklicher Leidensweg, auf dem er gedemütigt, entrechtet, verfolgt und ermordet wurde. Am 10. April 1933 kam Hirsch dem Ausschluss aus seinem geliebten Karlsruher Fußballverein zuvor, indem er selbst seinen Austritt erklärte. Sogar Ivo Schricker, der damalige FIFA-Generalsekretär, versuchte mit einem Empfehlungsschreiben seinen Einfluss geltend zu machen. Vergeblich. 1938 verlor Julius Hirsch endgültig seinen Arbeitsplatz. Im gleichen Jahr wurde der Fußball in jüdischen Vereinen verboten. Zuletzt war Julius Hirsch als Trainer im jüdischen Turnclub Karlsruhe 03 beschäftigt. Ab 1941 wurde er zur Zwangsarbeit verpflichtet. Am 1. März 1943 wurde Julius Hirsch nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Er kehrte nicht mehr zurück. Das Leben des Julius Hirsch steht beispielhaft für die Ausgrenzung zahlreicher jüdischer Sportler aus der deutschen Gesellschaft.
Deutsche Juden brachten den Fußball von England nach Deutschland und prägten ihn ganz entscheidend in den ersten 3 Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts. In der Ausstellung erfahren Sie auch unter anderem, dass durch ein 2:0 gegen Eintracht Frankfurt der FC Bayern München am 13. Juni 1932 in Nürnberg erstmals deutscher Meister. Und Zehntausende von Menschen feierten damals diesen deutschen Meister und jubelten, und der Jubel galt vor allem dem Trainer Richie Dombey, kommt auch in der Ausstellung vor, und dem Präsidenten Kurt Landauer. Beide waren Juden, was damals überhaupt keine Rolle gespielt hatte, aber schon wenige Wochen später das Leben dieser beiden Menschen und vieler anderer Menschen dramatisch verändern würde. Und die Menschen, die den beiden wenige Monate zu Tausenden in München, es gibt da wirklich tolle Fotografien, man sieht, die ganze Stadt war voll und hat den deutschen Meister, dem FC Bayern, einen wirklich umjubelnden Empfang gemacht. Wenige Monate später jubeln dann diese Menschen ganz anderen Menschen zu. Und Kurt Landauer trat am 22. März 1933 von seinem Präsidentenamt zurück. Wer die Geschichte von Kurt Landauer ein bisschen kennt und die Beschreibung, ein Urmünchner, der wirklich mit seinem Verein gelebt und gelitten hat, im besten Sinne, hat dieses Amt aufgegeben, um diesen Verein zu schützen. Dieser Kurt Landauer wurde dann am 10. November 1938 selbst in dieses Konzentrationslager verschleppt, zusammen mit 11.000 anderen jüdischen Männern. Nach 4 Wochen wurde er wieder entlassen. Und all das, anders als seine Geschwister und seine Familie, die alle im Holocaust ermordet wurden, flüchtete er nach Genf. Er konnte noch in die Schweiz ausreisen. Und es gibt sogar eine ganz nette Geschichte, dass der FC Bayern dann in den 40er Jahren noch mal ein Freundschaftsspiel in der Schweiz ausgetragen hatte und man ihm verboten hatte, den Spielern mit Kurt Landauer in Kontakt zu kommen, der natürlich im Stadion war, aber die Spieler sind trotzdem auf ihn zugegangen. So eine kleine nette Geschichte am Rande. Kurt Landauer kam dann zurück 1947 nach München, was ich so und so für eine wirklich unglaubliche menschliche Leistung empfinde, und hat dann diesen FC Bayern durch seine Person erst wieder gründen können. Er hat ja damals Menschen gesucht, die sozusagen nicht belastet waren, und er war nicht belastet, und er hat den FC Bayern neu gegründet und hat somit auch sozusagen die Grundlage dafür gesetzt, für die heutigen Erfolge, die fast selbstverständlich sind. Und für Bayern-Fans soll es welche geben, hier habe ich mir sagen lassen, die Sevener Straße, das Trainingsgelände, hat auch Kurt Landauer erschlossen. Ohne ihn gäbe es dieses Trainingsgelände in dieser Form zumindest nicht. Inzwischen erinnert ein Julius Hirsch-Preis von der Versöhnungskirche, damals angeregt vom DFB, inzwischen gestiftet und seit 2005 vom DFB sozusagen zum jährlichen Ablauf des Fußballs, Fußballjahreskalender beim DFB. 2009 wurde dieser Preis an die Löwenfans, vielleicht gibt es auch aus 60er hier, weiß ich nicht, kann ja auch sein, den Löwenfans gegen rechts mit diesem Preis geehrt. Sie rufen zum Beispiel bei bestimmten Spielen, da ist zum Beispiel das Spiel St. Pauli gegen 1860 gemeint, das ist nämlich der sogenannte Hassverein der Nazis, der heutigen Nazis. Sie rufen dazu auf, die Blöcke zu besetzen, die bevorzugt von den Nazis in Allianz Arena besetzt werden. Neben der Geschichte von Juden im deutschen Fußball zeigt die Ausstellung, wie Ausgrenzung aussieht, wie sie funktioniert, welche Mechanismen in Kraft gesetzt werden und was dies vor allem für die einzelnen betroffenen Menschen bedeutet. Ich weiß von dem Enkel von Julius Hirsch, wie sein Großvater darunter gelitten hat, diesen Verein verlassen zu müssen, weil er Jude war. Ist das ein Grund? Ist natürlich kein Grund. Es gibt eigentlich gar keinen Grund, Menschen zu zwingen, dem, was für sie wichtig ist, ein Hobby, es aufzugeben, aus dem Verein auszutreten. Wenn wir uns aber dem entgegenstellen, und das kann man im Fußball durchaus auch tun, dann reicht es nicht, nur dagegen zu sein. Wir müssen auch deutlich sagen, für was wir einstehen. So wie die Löwenfans zum Beispiel gegen rechts die Vereinsführung von 1860 dazu gebracht haben, eine Stadionordnung zu entwickeln, die entsprechende Symbole und Sprechgesänge auch gegen Juden verbietet. Und die dann im Stadion dafür sorgen, dass diese auch durchgesetzt werden. Sie sprechen Gruppen an, die rassistische oder antisemitische Sprechgesänge in das Stadion hineinrufen oder sorgen dafür, dass sogenannte Fans, die keine sind, mit entsprechenden Symbolen auf der Kleidung entweder das T-Shirt oder die Jacke ausziehen und dann mit nacktem Oberkörper dastehen, selber erlebt in einem Winter, im Dezember, oder dann auch das Stadion verlassen müssen. Und die Löwenfans gegen rechts sagen, wir müssen den Nazis es einfach ungemütlich machen, damit sie ihre Aktivitäten einfach unterlassen. Es gibt aber auch viele Aktionen, so wie sie ein Fußball, internationales Fußballturnier machen, gibt es viele Aktionen, die oftmals sehr unbekannt sind. Ich will Ihnen ein paar wenige Beispiele sagen. Es gab vor 2 Jahren zum Rückrundenstart der Bundesliga in Dortmund, Dortmund gegen Bayern gespielt. Dort hat eine Faninitiative die Dortmund-Fans aufgerufen, sie sollen doch ihre Nationalflagge mitbringen. Also Fans von FC Dortmund, von Dortmund, Borussia Dortmund, so heißt es, sollen ihre Nationalflagge mitbringen. 36 Nationen haben in der Pause dann ihre Flagge auf dem Spielfeld niedergelegt. Also Fußball verbindet. Oder jetzt erst vor kurzem der Erinnerungstag genutzt wurde in Dortmund an den Platzwart von Dortmund zu erinnern, der noch kurz vor Kriegsende als Widerstandskämpfer von den Nazis ermordet wurde. Oder eine Initiative, die auch beim Julius-Hirsch-Preis ausgezeichnet wurde aus Leipzig, die mobile, das sind Studenten, sie haben mobile Kleinfeld-Fußballfelder angeschafft und sie fahren einfach in Flüchtlingsunterkünfte, bauen dort die Spielfelder auf, die Tore auf und spielen einfach Fußball. Denn zum Fußballspielen muss man nicht miteinander reden. Man spielt erstmal und daraus ergeben sich natürlich dann ganz viele andere Dinge.
Und damit sind wir schon am Ende einer sehr nachdenkenswerten Episode. Der heutige Musiktipp stammt von der Band Big Bad Wolf und heißt Urban Legend. Der Song ist wie immer entnommen der Plattform www.garageband.com. An dieser Stelle möchte der Dream Team Pod einmal alle Sharpskins grüßen. Viel Spaß mit diesem Song und bis zum nächsten Mal, euer Dream Team Pod.
Gypsy, robbing a paper. Yeah.